Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht. Die Zusammenfassung von so viel Ungleichnamigem wie Philosophie und Religion, Wissenschaft und Kunst, Formen der Lebensführung und Sitten, schließlich des objektiven Geistes eines Zeitalters unter dem einzigen Wort Kultur verrät vorweg den administrativen Blick, der all das von oben her sammelt, einteilt, abwägt, organisiert. Das Wort Kultur selbst in seinem spezifischen Gebrauch ist kaum älter als Kant und der zumal in Deutschland beliebte Gegenbegriff dazu, Zivilisation, bürgerte sich erst im 19. Jahrhundert ein, wurde zum Slogan durch Spengler. Wie nah heute jedenfalls Kulturbegriff und Verwaltung einander sind, wäre etwa an dem Sprachgebrauch zu erkennen, der im Rundfunk einem Ressort den Titel »Kulturelles Wort« vorbehält, worunter alles mögliche Geistige läuft, wofern es nur einer mehr oder minder genauen Vorstellung von Niveau und Gepflegtheit entspricht, im Gegensatz zu der Sphäre U, dem Verwaltungsressort, das jenem Geist vorbehalten ist, der keine Kultur, sondern Dienst am Kunden sein soll, also der leichten Musik und ihren literarischen und dramatischen Pendants. Aber Kultur ist zugleich, gerade nach deutschen Begriffen, der Verwaltung entgegengesetzt. Sie soll das Höhere und Reinere sein, das, was nicht angetastet, nicht nach irgendwelchen taktischen oder technischen Erwägungen zurechtgestutzt ward. In der Sprache der Bildung heißt das ihre Autonomie. Gern assoziiert damit die gängige Meinung Persönlichkeit. Dass man trotzdem das Wort Kultur nicht vermeiden kann, bezeugt, wie sehr die hundertmal zu Recht kritisierte Kategorie der Welt, wie sie ist, der Verwalteten, verschworen und angemessen ist. Gleichwohl wird kein einigermaßen Empfindlicher das Unbehagen an der Kultur als einer Verwalteten los. Je mehr für die Kultur geschieht, desto schlechter für die Kultur, formulierte Eduard Steuermann. Nicht mehr möchte ich als die Paradoxie ein wenig entfalten, dass eben Kultur Schaden nehme, wenn etwas für sie geschieht, also wenn sie geplant und verwaltet wird, dass aber, wenn nichts für sie geschieht, alles Kulturelle nicht nur die Wirkungsmöglichkeiten, sondern auch die Existenz überhaupt zu verlieren droht. Ich möchte dazu anregen, weder den naiven, längst mit ressorthaften Vorstellungen durchsetzten Kulturbegriff unkritisch zu übernehmen, noch bei dem kulturkonservativen Kopfschütteln über das stehen zu bleiben, was im Zeitalter integraler Organisation der Kultur widerfährt. Die Abneigung gegen das Wort, die übrigens von barbarischem, dem Drang, den Revolver zu entsichern, nicht frei ist, darf nicht darüber betrügen, dass ihm auch seine Wahrheit zukommt. Sie erlaubt es, Kultur als Einheit so zu behandeln, wie es Verwaltungen zu tun pflegen, etwa die Kulturdezernate von Städten, wo in den Händen eines Referenten eine Reihe von Gegenständen vereint werden, die zunächst einmal wirklich etwas miteinander gemein haben. Dies Gemeinsame ist der Gegensatz zu all dem, was die Reproduktion des materiellen Lebens, überhaupt der buchstäblichen Selbsterhaltung der Menschen dient, der Notdurft ihres bloßen Daseins. Gewiss gibt es da keine starre Grenzlinie. Man hat von je darüber gestritten, ob etwa die Sphäre des Rechts und die der Politik, der Kultur zuzurechnen sei. In den Kulturdepartements der Verwaltungen jedenfalls kommen sie nicht. Weiter wird man nur schwer bestreiten können, dass unter der heutigen Gesamttendenz viele der traditionell der Kultur zugerechneten Sparten der materiellen Produktion sich annähern. Die Naturwissenschaften bis in ihre obersten theoretischen Disziplinen hinein, die ja wohl nicht aus der Idee der Kultur herauszunehmen wären, bedingen in stets wachsendem Maß das reale Schicksal der Menschen, und der Fortschritt jener Wissenschaften hängt unmittelbar wiederum von den Mächten des materiellen Lebens, von der Wirtschaft ab. Man denkt aber an dem, was uns heute vor Augen steht und beunruhigt, vorbei, wenn man es aus der Welt diskutiert, indem man sich an sogenannte Übergangsphänomene hält. Darum wird man zunächst einmal festhalten müssen, dass das spezifisch Kulturelle eben das der nackten Notdurft des Lebens Enthobene sei. Zur Zeit des Symbolismus und des Jugendstils haben Künstler provokativ Kultur das Nutzlose genannt. Zwischen dem Nützlichen und dem Unnützen aber herrscht in unserer Gesellschaft und wahrhaft nicht erst seit heute ein überaus komplexes Verhältnis. Der Nutzen des Nützlichen selber ist keineswegs über allem Zweifel, und das Unnütze ist Platzhalter dessen, was nicht mehr vom Profit entstellt wäre. Was unter den nützlichen Gütern eingereiht wird, geht seit undenklichen Zeiten hinaus über die unmittelbar biologische Reproduktion des Lebens. Dieses Selbst ist kein Jenseits der Geschichte, sondern abhängig von dem, was als Kultur rangiert. Sollten Menschen heutzutage unter den Bedingungen ihr Dasein fristen, die ihnen in der Steinzeit dahin zu vegetieren gestatteten, so würden sie wohl zugrunde gehen. Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dem Ausdruck verliehen in dem Satz, dass die Reproduktion der Arbeitskraft nur auf dem jeweils historisch erreichten kulturellen Standard erfolge, keine statische Naturkategorie sei. Man braucht nicht dem amerikanischen Ökonomen Veblen, auf den die sogenannte Technokratie zurückdatiert, zu folgen, der tendenziell alle Güter, die nicht im handgreiflichsten Sinn notwendig sind, für den Ausdruck von Herrschaft, Status und Ostentation, die ganze Kultur für das hielt, was im saloppen Jargon der verwalteten Welt Angabe heißt. Aber man wird doch nicht dagegen sich verblenden, dass das Nützliche, den Menschen zugutekommende, in der bisherigen Geschichte nichts Unmittelbares um ihrer selbst willen Daseiendes ist, sondern das um des Profits willen produziert wird und dass demgegenüber im Gesamtsystem das Nützliche an sich zu etwas Sekundärem, gewissermaßen von der Maschinerie mitgeschleiftem, wurde. Kaum an einer anderen Stelle aber ist das Bewusstsein der Gesellschaft so allergisch wie an dieser. Gerade weil es um die Nützlichkeit des Nützlichen dubios bestellt ist, ist es dem Apparat doppelt wichtig, sich als ein ganz und gar Nützliches, als ein um der Konsumenten willen Ablaufendes darzustellen. Darum wird in der Ideologie die Demarkationslinie von Nützlichem und Unnützem so drastisch gezogen. Zur Erhöhung der Kultur als einem an sich seienden, von den materiellen Bedingungen unabhängigen und tendenziell diese vergleichgültigenden schickt sich genau der Glaube an die reine Nützlichkeit des Nützlichen selbst. Kultur soll durchaus unnütz, darum auch von den Planungs- und Verwaltungsmethoden der materiellen Produktion dispensiert sein, damit der Rechtsanspruch des Nützlichen ebenso wie der des Unnützen umso mehr Relief gewinne. In solcher Ideologie spiegelt sich jedoch auch die reale Trennung der Kultur vom materiellen Lebensprozess, schließlich der gesellschaftliche Bruch zwischen körperlicher und geistiger Art. Er erbt sich fort an die Antinomie von Kultur und Verwaltung. Der Geruch des Banausischen, der der Verwaltung anhaftet, ist nicht bloß philologisch vom gleichen Schlag wie das Odium niedriger, nützlicher, schließlich körperlicher Arbeit in der Antike. Die starre Entgegensetzung von Kultur und Verwaltung im Denken, Produkt genau der Stunde, da die gesellschaftliche und geistige Lage beide zusammenbiegt, ist aber auch gesellschaftlich fragwürdig. Vertraut ist es zumal der Kunstgeschichte, dass in der Vergangenheit überall dort, wo Artefakte kollektive Arbeit erforderten, aber auch bis tief in die individuelle Produktion bedeutender Architekten, Bildhauer und Maler hinein, Verwaltungen mitgeredet haben. Ihr Einfluss blieb nicht äußerlich, sondern teilte auch der Sache sich mit. Daher standen die Verwaltungen auch in der Vergangenheit keineswegs mit denen, die heute zuweilen sich Kulturschaffende nennen, in jener glücklichen Harmonie, welche der romantische Wunsch nur allzu gern in die Vergangenheit projiziert. Unter dem Aspekt ihrer Beziehung zu den Kulturbereichen stellten die Kirche, später die Regenten der italienischen Stadtstaaten und dann des Absolutismus Verwaltungsinstanzen dar. Vermutlich war ihre Beziehung zur kulturellen Produktion vielfach substanzieller als die zwischen der gegenwärtigen Verwaltung und der verwalteten Kultur. Die unproblematische Vorgegebenheit der Religion milderte den Gegensatz des kulturellen zum praktischen Leben und die verfügenden großen Herren von ehedem, oft genug freilich Condottieri, mochten weniger fremd zur Kultur sein als manche Verwaltungsspezialisten unter radikal arbeitsteiliger Gesellschaft. Umso rigoroser aber auch und direkter kontrollierten sie das Kulturelle, unbehindert von Zuständigkeiten und rationalen Verfahrensordnungen. Das Verhältnis der immanenten Wahrheit kultureller Gebilde zu dem, was man heutzutage zwielichtig Auftrag getauft hat, war jedenfalls damals kaum weniger leidvoll als heute. Große Künstler, selbst eines Typus, der mit dem zu seiner Zeit objektiv verbindlichen Geist weithin zusammenzustimmen scheint, wie Bach, haben in permanentem Konflikt mit ihren Verwaltungen gelebt. Aus dem Hochmittelalter weiß man wohl nur darum weniger von derartigen Konflikten, weil sie damals prinzipiell zugunsten der verwaltenden Macht vorentschieden waren, der gegenüber Ansprüche kaum Chance hatten, die ihrer selbst erst im modernen Begriff des Individuums sich recht bewusst wurden. Trotzdem hat im Verhältnis von Kultur und organisierter Macht etwas Wesentliches sich verändert, und es ist nicht unabhängig vom Negativen des Kulturbegriffs als solchem, dem Moment seiner Unwahrheit. Denn was er zusammenfasst, auf eine schließlich für administrative Zwecke handliche Formel bringt, meint dem eigenen Sinn nach immer auch den, sei es noch so sehr, seiner selbst unbewussten und sprachlosen Protest gegen das Getriebe, gegen die Integration, die allem qualitativ Verschiedenen gewalttätig widerfährt. In gewisser Weise sogar den Protest gegen die Idee der Vereinheitlichung selber. Kultur als über das System der Selbsterhaltung der Gattung hinausweisende enthält allem Bestehenden, allen Institutionen gegenüber unabdingbar ein kritisches Moment. Es ist keineswegs die bloße Tendenz, wie manche kulturellen Gebilde sie verkörpern. Indem überhaupt etwas gedeiht, was anders, was nicht zu verwerten ist, belichtet es zugleich die herrschende Praxis in ihrer Fragwürdigkeit. Nicht erst durch handgreifliche praktische Intentionen, sondern durch ihre bloße Existenz, ja gerade durch ihr Unpraktischsein, hat zumal die Kunst einen polemischen, insgeheim Praktischen zu. Der ist aber unvereinbar damit, dass Kultur als Sparte der Totalität herrschender Praxis eingefügt wird, so bruchlos vollends wie unter den gegenwärtigen Bedingungen. Einst war die Demarkationslinie zwischen Realität und Kultur nicht so tief gegraben. Die Kunstwerke etwa reflektierten noch nicht auf ihre Autonomie, ihr je eigenes Formgesetz, sondern hatten a priori auch in Zusammenhängen ihren Ort, in denen sie eine wie sehr auch mittelbare Funktion erfüllten. Gerade dem Umstand, dass sie noch gar nicht so sehr als Kunstwerke sich setzten, wie es uns fast selbstverständlich dünkt, ist vieles von ihrem runden, umfangenden Gelingen, ja von ihrer künstlerischen Gewalt zuzuschreiben. Paul Valéry hat das in vielen seiner Essays behandelt, ohne der Phrase vom Menschen zu verfallen, für den angeblich alles da sei. Liest man heute etwa die Künstlerbiografien von Vasari, so gewahrt man mit Staunen, wie oft er an den Malern der Renaissance ihre Fähigkeit, die Natur nachzuahmen, also ähnliche Porträts zu liefern, als besonders rühmlich hervorhebt. Seit der Erfindung der Fotografie ist diese mit praktischen Zwecken verwachsene Fähigkeit in der Malerei stets gleichgültiger geworden, auch an älterer. Aber schon Valéry hegte den Verdacht, als dankte jene Malerei ihre ästhetische Authentizität eben dem, dass sie noch nicht auf einen chemisch reinen Begriff des Ästhetischen vereidigt war. Als würde Kunst am Ende zur Kunst nur dort, wo sie gar nicht sich selbst als Kunst meint, ohne dass doch aus sogenanntem Gemeinschaftswillen solche Unschuld sich wiederherstellen ließe. Jedenfalls hat der Begriff der Kultur durch die Emanzipation von den realen Lebensprozessen, die er mit dem Aufstieg des Bürgertums und mit der Aufklärung durchmachte, sich in weitem Maß neutralisiert. Seine Spitze gegenüber dem Bestehenden, an der doch Kultur ihr eigenes Wesen hat, ist abgeschliffen. Die Theorie des späten, resignierten Hegel, die den Begriff des absoluten Geistes ausschließlich den Kultursphären im engeren Sinn vorbehält, ist der erste, bis heute wohl auch der bedeutendste theoretische Niederschlag dieses Sachverhalts. Der Neutralisierungsvorgang, die Verwandlung der Kultur in ein eigenständiges und der Beziehung auf mögliche Praxis gänzlich Entäußertes, macht es dann möglich, sie dem Betrieb, von dem sie unermüdlich sich reinigt, widerspruchslos und ohne Gefahr einzupassen. Daran, dass heute etwa die extremsten künstlerischen Manifestationen von offiziellen Institutionen gefördert und vorgestellt werden können, ja, dass sie es müssen, um überhaupt noch hervorgebracht werden und zu werden und gar ein Publikum zu erreichen, während doch der Sinn dieser Gebilde allem Institutionellen entgegen ist, daran lässt sich etwas von der Neutralisierung des Kulturellen ebenso wie von der Vereinbarkeit des Neutralisierten mit der Verwaltung ablesen. Indem der Kulturbegriff seine mögliche Beziehung auf Praxis einbüßt, wird er selbst ein Moment des Betriebs. Das polemisch Unnütze darin wird zum Nichtigen oder zum Schlechten Nützlichen, zum Schmieröl, zu einem für anderes Seienden, zur Unwahrheit, nämlich schließlich den für Kunden kalkulierten Waren der Kulturindustrie. Das wird vom Unbehagen am Verhältnis von Kultur und Verwaltung heute registriert. Die vollends vergesellschaftete Gesellschaft lässt nichts draußen, und das affiziert den Sinn des erfassten Kulturellen. Lassen Sie mich das Ihnen drastisch verdeutlichen. Vor einiger Zeit kam mir eine kleine Schrift, ein Pamphlet, sagte man auf Amerikanisch, in die Hände, offenbar für die Bedürfnisse solcher verfasst, die Kulturreisen durch Europa unternehmen, wozu immer das gut sein mag. alle wichtigeren künstlerischen Feste des Sommers und wohl auch des Herbstes waren darin. Die Vernunft eines solchen Planes liegt auf der Hand. Er ermöglicht es den Kulturreisenden, ihre Zeit einzuteilen, das sich auszusuchen, wovon sie etwas zu haben glauben, kurz ebenso zu planen, wie alle diese Feste von einer Dachorganisation umfangen und disponiert scheinen. Der Idee eines Festes aber, auch eines künstlerischen Festivals, wohnt, sei es noch so säkularisiert, der Anspruch des einmaligen, nicht fungiblen, des emphatischen Augenblicks inne. Die verwaltende Vernunft, die der Feste sich bemächtigt und sie rationalisiert, löst damit ihre Festlichkeit auf. Etwas von dem, was hier bis ins Groteske gesteigert sich findet, werden aber sensiblere Nerven an allen sogenannten kulturellen Veranstaltungen, auch an den avantgardistischen, spüren. Man lässt zwar in absichtlich auferhaltenem Gegensatz zum Streamlining Kultur in einer Art von Zigeunerwagen noch herumfahren. Die Zigeunerwagen bewegen sich aber insgesamt in einer monströsen Halle und merken es selber nicht. Der Verlust an Innenspannung, der an den verschiedensten Stellen auch der sogenannten progressiven kulturellen Produktion heute zu beobachten ist, von der übrigen gar nicht zu reden, dürfte wohl aus diesem Zustand zu nicht geringem Teil sich erklären. Was von sich aus autonom, kritisch, antithetisch zu sein beansprucht und was freilich diesen Anspruch nie ganz rein bewähren konnte, muss verkümmern, wenn seine Impulse in ein heteronomes, von oben her vorgedachtes bereits eingegliedert sind, wenn es womöglich den Raum zum Atmen unmittelbar von dem empfängt, wogegen es doch rebelliert. Dabei handelt es sich nicht um sogenannte Auswüchse eines wild gewordenen Managertums, wie es die billige Kulturkritik beteuert. Die paradoxalen Entwicklungen sind unumgänglich. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesamttendenz entzieht der Kultur traditionellen Stils, die ich zur raschen Verständigung abkürzend einmal liberal oder individualistisch nennen darf, ihre materielle Basis. Der Appell an sogenannte Kulturschaffende, sie möchten dem Prozess der Verwaltung sich entziehen und sich draußen halten, klingt hohl. Nicht nur würde ihnen damit die Möglichkeit abgeschnitten, ihren Unterhalt zu erwerben, sondern auch jegliche Wirkung, der Kontakt zwischen Werk und Gesellschaft, auf den das integerste Werk nicht verzichten kann, wenn es nicht bei sich selber verdorren soll. Der beliebte Hinweis darauf, dass für die bedeutenden Künstler, und das waren stets die Nicht-Konformierenden, die materielle Basis immer prekär gewesen sei und dass sie ihre Kraft bewährt hätten, indem sie trotzdem ihrer geistigen Bestimmung folgten, ist fadenscheinig. Dass ein schlechter Zustand nicht erst von heute sei, gibt nicht das Recht, ihn zu perpetuieren, wenn er nicht mehr notwendig wäre. Und dass das Große aus eigener Kraft sich durchsetze, ist nichts mehr als ein erbaulicher Lebkuchenspruch. Manches bleibt in Nacht verloren. Gelegentlich lassen Zufallsentdeckungen wie die von Georg Büchner durch Karl Emil Franzos ahnen, wie viel in der Geschichte der Menschheit auch an geistigen Produktivkräften sinnlos vernichtet wurde. Überdies aber hat in dieser Zone etwas Qualitatives sich geändert. Es gibt keine Schlupfwinkel mehr, auch in Europa nicht, das darin, wie in so vielem Betracht, unwillkürlich Amerika nacheifert. Keine Armut in Würde. Nicht einmal mehr die Möglichkeit des bescheidenen Überwinterns für den, der aus der verwalteten Welt herausfällt. Man braucht sich nur eine Existenz wie die von Paul Verlaine ins Gedächtnis zu rufen vom Ende des 19. Jahrhunderts, die des deklassierten Alkoholikers, der noch als er out and down war, freundliche und verständnisvolle Ärzte in Pariser Spitälern fand, die ihn mitten im Äußersten vorm Äußersten bewahren. Ähnliches wäre heute wohl undenkbar. Nicht, dass es an solchen Ärzten, dass es überhaupt an freundlichen Menschen fehlte. In gewissem Sinn ist in der verwalteten Welt die Humanität vielleicht angestiegen, als Sorge aller um alle. Allein solche Ärzte hätten vermutlich schon gar nicht mehr ihren Administrationen gegenüber die Befugnis, den vagabundierenden Genius zu beherbergen, zu ehren, Demütigungen ihm zu ersparen. Stattdessen würde er zum Objekt der Sozialfürsorge, betreut, sorgfältig gepflegt und ernährt, gewiss, aber seiner Lebensform entrissen und damit vermutlich auch der Möglichkeit auszudrücken, wozu er sich nun einmal in der Welt fühlte, wobei ich keineswegs verkenne, dass es um die Produktion des endgültig deklassierten, ausgestoßenen Verlaine schon fragwürdig genug bestellt war. Der Begriff gesellschaftlich nützlicher Arbeit ist von der integralen Vergesellschaftung nicht zu trennen. Er würde notwendig auch dem präsentiert, dessen Nützlichkeit einzig in deren Negation sich bewährt und die Rettung schlüge dem Geretteten schwerlich zum Segen an. Die integrale Rationalität des Kunstwerks hat ihren Pferdefuß. Sie will nie ohne Rest gelingen, bleibt behaftet mit einem Moment des von außen angeordneten, veranstalteten, insgeheim genau jenes Subjektivismus, der ihr Anathema ist. Das Spannungsfeld aller fortgeschrittenen Kunst heute ist geradezu definiert durch die Pole radikaler Konstruktion und ebenso radikaler Auflehnung gegen sie. Oft geht beides ineinander über. Unter solcher Perspektive wohl ist der Tachismus zu begreifen. Um zusammenzufassen, was an derlei Problemen sich erfahren lässt und ohne den Anspruch, über Rezepte zu verfügen, mit denen all das zu kurieren wäre. Nur Kraft Planung und Verwaltung kann Kulturelles heute überwintern. Und alle erdenklichen Tendenzen der Gesellschaft konvergieren darin. Ich verweise auf die Zusammenballung immer größerer wirtschaftlicher und organisatorischer Einheiten, die anders als planend nicht gesteuert werden können und von denen wiederum alle kulturelle Tätigkeit abhängt. Ich erwähne weiter, dass die für das Zeitalter typischen Formen der wirtschaftlichen Organisation durch ungezählte Vermittlungen hindurch auch dort sich ausbreiten, wo sie zunächst gar nicht hinzugehören scheinen. Dass also der Typus des industriellen Großunternehmens heute weit über den Bereich des im eigentlichen Sinn Industriellen hinaus zum Modell wird. Ich erinnere daran, dass die Voraussetzungen des Kulturliberalismus, von dem das Gegenbild dessen abgezogen ist, was unter dem Begriff der Kulturverwaltung gedacht wird, mit dem zerstreuten, aber selbstständigen kleinen und mittleren Eigentum schrumpfen. Also an die banale Tatsache, dass der Maler kaum mehr einen privaten Mäzen findet, der Komponist verhungern würde ohne den Rundfunk, der ihm Aufträge erteilt. Dass vollends in Amerika etwa ein Streichquartett kaum am Leben sich erhalten kann, wenn es nicht von einer Universität oder einem College unter die Fittiche genommen wird. Ich verschweige auch nicht, dass die Menschen in einem erzwungenen Prozess von Anpassung, den sie womöglich von sich aus nochmals befördern, nicht nur Verwaltungsobjekte werden, sondern sich selbst derart mit dem Geist von Verwaltung identifizieren, wie es der Stimme ungezählter Chefsekretärinnen anzuhören ist, wenn sie auf Wiederhören sagen. Schließlich hebe ich hervor, dass die kulturelle Produktion, die ja auch in ihrem Gegensatz zum gesellschaftlich-materiellen Prozess in diesem verflochten bleibt und ihn in sich vorstellt, wie die leibnizische Monade das Ganze ihrer immanenten Gesetzmäßigkeit nach Verwaltungsformen sich anähnelt. Diese in zahllosen Aspekten abgeschattete Übergang des Kulturellen zur Verwaltung ist aber zugleich in sich die Negation des Begriffs des Kulturellen. Konstituenzien dieses Begriffs wie Autonomie, Spontaneität, Kritik werden kassiert. Autonomie, weil das Subjekt, anstatt sich bewusst zu entscheiden, in das je Vorgeordnete sich einfügen muss und will, weil der Geist, der dem traditionellen Kulturbegriff zufolge sich selbst das Gesetz geben soll, in jedem Augenblick seine Ohnmacht gegenüber den überwältigenden Anforderungen dessen, was nun einmal so ist, erfährt. Spontaneität schwindet, weil die Planung des Ganzen der einzelnen Regung vorgeordnet ist, diese prädeterminiert und vielfach zum Schein herabsetzt und jenes Kräftespiel gar nicht mehr duldet, von dem man das freie Ganze erwartet. Kritik schließlich wird ausgehöhlt, weil der kritische Geist in jenem reibungslosen Ablauf, der immer mehr das Modell von Kulturellem abgibt, stört wie Sand in der Maschine. Die Nationalsozialisten, welche diese Entwicklung gewalttätig vorweggenommen und dadurch parodistisch bloßgestellt haben, waren gerade der Kategorie des Kritischen gegenüber, boten einer kommenden Entwicklung, als die Kritik durch ihre sogenannte Kunstbetrachtung, eigentlich also durch die Information über Tatsächliches, ersetzten, die immer mehr den kritischen Geist verdrängt. Schon trägt eine avantgardistische Schriftenreihe stolz den Untertitel Informationen. Während in manchen von der gesellschaftlich mächtigsten Tendenz isolierten oder entlegenen, freilich durch solche Abspaltung keineswegs nur begünstigten Sektoren, die Rechnung immer noch nicht aufgeht, stimmt sie in der offiziellen Kultur umso genauer. Leibhaftige UNESCO-Dichter schießen ins Kraut, die etwa dafür sich begeistern, dass auch inmitten der unmenschlichsten Situationen das Menschliche blühe und durch eine Humanität, die keine controversial issues anpackt, internationale Leitbilder von Verwaltungsressorts mit ihrem Herzblut auspinseln. Gar nicht zu reden von dem infantilen Unfug, zu dem in den Ostblockstaaten amtliche Stellen, die der Partei, die Künstler terroristisch anhalten. Mir schwant, dass neben der östlichen Spruchbanddenkerei auch bereits eine westliche UNESCO-Philosophie heranreift, und ich wäre nicht erstaunt, wenn sie auf Tagungen und Kongressen als fördernswert approbiert würde und wenn man Projekte zur Ermittlung allgemein verbindlicher, wertbeständiger Werte finanzierte. Willfährige Intellektuelle, welche mit der Lebensbejahung aus Heiratsofferten den kritischen Geist der Intellektuellen verdächtigen, finden sich übergenug. Den offiziellen Humanismus ergänzt das, was immer an Humanem, an Nicht-Offiziellem laut wird, darum der Unmenschlichkeit geziehen wird. En passant möchte ich anmelden, dass das spezifisch deutsche Phänomen des sogenannten Musischen eigentlich in der Problematik der verwalteten Welt zuständig ist. Der massenpsychologisch wirksame Versuch, die von der Verwaltung bedrohte kulturelle Spontaneität durch Organisation und Verwaltung oder, wie es in jenen Kreisen heißt, Erfassung zu retten. Das geschieht dann nach dem Gesetz der Anpassung auf der Linie des geringsten Widerstandes und zwangsläufig wird jene Autonomie mit dem Einverständnis der Subjekte nochmals durchstrichen, um deren Pflege es angeblich solchen Rettungsversuchen geht. Regression ist die sichtbare Folge. Nicht zufällig wird überall in dieser Sphäre der Jargon der Eigentlichkeit gesprochen, für den jüngst Karl Korn in seinem Buch über Sprache in der verwalteten Welt, vor allem in dem Kapitel über den Angeber, so eindringliche Beispiele lieferte. Jener für die verwaltete Welt charakteristische Jargon, in Deutschland heute eine der schlagendsten Manifestationen des heraufkommenden Geistes, ist keineswegs die Verwaltungssprache alten Stils, wie sie heute nur noch in rührend subalternen Aktennotizen herum. Die alte Verwaltungssprache, staubig und zopfig, bezeugt vielmehr noch eine relative Trennung von Verwaltung und Kultur und tut damit der Kultur wieder ihren Willen Ehre an. Charakteristisch für den herrschenden Jargon der Eigentlichkeit aber ist die Fusionierung des Heterogenen. Sprachbestandteile aus dem individuellen Bereich, aus der theologischen Tradition, der Existenzialphilosophie, der Jugendbewegung, der Armee, dem Expressionismus werden von der Verwaltung aufgesogen und von ihr dann gewissermaßen reprivatisiert, an die einzelne Person zurückerstattet, die nun leicht, frei und freudig vom Auftrag und der Begegnung, von der echten Aussage und dem Anliegen redet, als redete sie selber, während sie in Wahrheit bloß sich aufplustert, als wäre jeder Einzelne ein Sprecher, sein eigener Ansager über UKW. Steht in so einem Brief, in etwa, so darf man darauf vertrauen, ein paar Zeilen weiter zu lesen, dass der Unterschreibende die Absicht hege, demnächst auf einen zuzukommen. Der damit stipulierte persönliche Kontakt ist nichts als die Maske vor einem Verwaltungsvorgang, der den sogenannten Angesprochenen in seine Funktion hineinzieht. Alles ist immer ungemein dringlich und wichtig, aber nur für den, welcher für den anderen die institutionellen Netze stellt. Oberflächlich aber scheint es mir, die Tendenzen, die ich eher Ihnen an einigen Modellen demonstrieren, als voll theoretisch aus Ihrem gesellschaftlichen Grund entwickeln wollte, nun einfach der Verwaltung aufzubürden und ihr gegenüber im Sinn eines philosophisch überaus anrüchigen Begriffs von Innerlichkeit sich mit der reinen, sogenannten echten Kultur zu trösten. Die so reden, sind die Ersten, die über das Unreglementierte herfallen. Ich habe seinerzeit im Darmstädter Gespräch 1953 gesagt, der Bürokrat sei der Sündenbock der verwalteten Welt. Ein solcher Sündenbock ist auch der Verwaltende, der als Kulturmanager beschimpft wird. Was an den von mir bezeichneten Momenten zutage kommt, präsentiert in Wahrheit der Kultur selber die Rechnung. Jene ist überhaupt nichts der Realität gegenüber Isoliertes, auch ihrem spezifischen, von der Realität abgehobenen Sinn nach, womit sie als Idee über das Bestehende hinausschießt. Das ist zugleich eine wie immer ferne und vermittelte Anweisung auf reale Verwirklichung und wird nichtig, wo dies Moment ganz abgeschnitten ist. In gewisser Weise wiederholt an der Kultur die Verwaltung nur, was diese selbst gefrevelt hat, indem sie von je zu einem Stück Repräsentation, zur Betriebsamkeit, schließlich zu einem Sektor der Massenbehandlung, der Propaganda, des Fremdenverkehrs sich machte. Nimmt man den Begriff Kultur nachdrücklich genug als die Entbarbarisierung der Menschen, die sie dem Zustand bloßer Natur enthebt, ohne diesen Zustand durch gewalttätige Unterdrückung erst recht zu perpetuieren, dann ist Kultur überhaupt misslungen. Sie hat es nicht vermocht, die Menschen zu ergreifen, solange ihnen die Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins abgehen. Nicht umsonst sind sie stets noch aus verdrückter Wut über ihr Schicksal, über die tief gefühlte Unfreiheit, zu barbarischen Ausbrüchen bereit. Dass sie dem Schund der Kulturindustrie, von dem sie halbwegs selber wissen, dass es Schund ist, zulaufen, ist ein anderer Aspekt des gleichen Sachverhalts und wahrscheinlich nur an der Oberfläche ein harmloser. Kultur ist längst in sich selber fragwürdig zum geronnenen Inhalt des Bildungsprivilegs geworden. Dass sie nun als verwalteter Anhang in den materiellen Produktionsprozess sich eingliedert, ist dazu einzig das Komplement. Gerade diejenigen, die kulturell arbeiten und zu denen ich mich, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, rechne, sollten erst vor der eigenen Tür kehren und die Voraussetzungen und Widersprüche des eigenen Tuns bedenken, ehe sie mit neidischer Überlegenheit die Verwaltung. Sonst bleibt ihre Kritik bloß ideologisch der restaurative Wunsch nach einem Zustand, dessen gesellschaftliche Bedingungen nicht wiederherzustellen sind. Meine Damen und Herren, man braucht nicht der Suggestion zu erliegen, man müsse nun sogleich das sogenannte Positive bringen und wird sich doch nicht dabei bescheiden, all jene Schwierigkeiten aufzuzählen, um kopfschüttelnd beiseite zu treten, weil die objektive Möglichkeit zum Besseren verstellt sei. Der Radikalismus, der sich alles von einer Veränderung des Ganzen erwartet, ist nicht nur abstrakt, weil auch in einem veränderten Ganzen die Problematik des Einzelnen hartnäckig wiederkehrt, sondern er verliert vollends an Gewicht, wenn die Idee solcher Veränderung ins Chimärische verblasst. Dann dispensiert sie von jeglicher Anstrengung zum Besseren, sabotiert schließlich alles produktive Tun, alles Bessere überhaupt. Überforderung ist eine sublime Gestalt der Sabotage. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass in der Frage, was nun zu tun sei, immer eine Art gesamtgesellschaftliches Subjekt vorgestellt wird, eine Gemeinschaft von hommes de bonne volonté, die sich nur um einen gigantischen runden Tisch zu setzen brauchten, um das Missratene in Ordnung zu bringen. Aber die Schwierigkeiten des Kulturellen, an welche der billige Begriff der Krise nicht heranreicht, gründen so tief in objektiven Gesetzmäßigkeiten, dass der individuellen Bona Voluntas enge Grenzen gesetzt sind. Nicht darf dort ein einstimmiger Wille fingiert werden, wo objektive und subjektive Antagonismen das Unheil hervorrufen. Schließlich verweist die Drohung, welche der Geist von der Rationalisierung erfährt, darauf, dass die Irrationalität des Ganzen unverändert fortbesteht und dass jede partikulare Rationalisierung dieser Irrationalität zugute kommt, indem sie den Druck eines blinden und unversöhnten Allgemeinen aufs Besondere verstärkt. Aus der Antinomie von Planung und Kulturellem drängt fraglos der dialektische Gedanke sich auf, das Nicht-Geplante, Spontane sei selber in die Planung aufzunehmen, ihm sei Raum zu lassen, seine Möglichkeiten seien zu verstärken. Dieser Gedanke enträt nicht des gesellschaftlichen Rechtsgrundes. Die Möglichkeiten der Dezentralisierung, die gerade bei dem ins Utopische entwickelten Stand der technischen Produktivkräfte heute absehbar werden, kommen ihm entgegen. Die Idee einer Planung des Nicht-Geplanten in einem spezifischen Sektor, dem des Bildungswesens, ist von Helmut Becker mit großem Nachdruck vertreten worden. Auch in zahlreichen anderen Bereichen bewährt sich Analoges. Man wird aber doch, und ich spreche hier absichtlich vag und vorsichtig, das Gefühl nicht ganz los, dass in der Planung des Ungeplanten auch ein Unwahres steckt, dass das Ungeplante zum Kostümstück seiner selbst wird, wenn es eigentlich doch geplant ist. Wer das sogenannte Künstlerviertel in New York, Greenwich Village, kennt und dagegen etwa noch die Pariser Rive Gauche aus vorhitlerischen Zeiten, spürt, was gemeint ist. Dadurch, dass, wie in jenem New Yorker Quartier, die Anarchie als eine Art offiziell tolerierter Institution fortgedeiht, wird sie zugleich auch, was man auf amerikanisch Phony nennt. Übrigens verbarg sich in der zumindest das gesamte 19. Jahrhundert durchherrschenden Tendenz, den Künstlern einen besonderen Lebensstil zu reservieren, ihnen zu gestatten, was in der bürgerlichen Gesellschaft, von der sie leben, tabu ist, schon ein Element des Fiktiven. Murgés Bohème-Roman ist vielleicht sein erstes Dokument. Bei der Planung des Ungeplanten ist zumindest sehr sorgfältig zu erwägen, wie weit solche Einplanung mit dem spezifischen Sinn des Ungeplanten vereinbar ist, wie weit sie es bloß zum Schein als Ausstellungsstück am Leben erhält. Dass dabei das Mann, also die Frage, wer die Instanz sei, die über solche Fragen entscheidet, die größten Schwierigkeiten bereitet, möchte ich eben nur wiederholen. Ist man also skeptisch gegen Rezepte und doch nicht willens, Steine statt Brot zu bieten, so wird man zunächst einmal nichts anderes fordern können, als ganz bescheiden eine in sich gänzlich durchreflektierte, bewusste Kulturpolitik, die nicht den Begriff Kultur dinghaft, dogmatisch als fixiertes Wertgefüge sich vorgibt, sondern Erwägungen des Typus in sich aufnimmt und weiter treibt, wie ich sie heute anzuregen versuchte. Eine Kulturpolitik also, die weder sich als gottgewollt verkennt, noch den Kulturglauben unbesehen unterschreibt, noch sich mit der Funktion des bloßen Verwaltungsorgans bescheidet. Eine solche Kulturpolitik wäre aussichtslos ohne den Experten. Eine Stadtverwaltung etwa kann nicht entscheiden, von welchen Malern Bilder angekauft werden sollen, wenn sie nicht auf Menschen sich stützen kann, die ernsthaft, objektiv etwas von Malerei verstehen. Indem man die Notwendigkeit des Experten einräumt, setzt man sich jedoch sogleich wieder allen erdenklichen Einwänden aus, etwa dem mittlerweile sehr verdächtigen, dass das Expertenurteil ein Urteil für Experten bleibe und die Gemeinschaft darüber vergesse, von der nach der gängigen Phrase die großen Institutionen ihren Auftrag empfingen. Oder dass der Experte selber notwendig Verwaltungsmann von oben her entscheide und die Spontaneität abwürge. Zuweilen auch, und das möchte ich nicht stets bestreiten, dass seine Zuständigkeit keineswegs stets gesichert sei, dass es schwer falle, den Experten vom Apparatschik zu unterscheiden. Manches davon mag man konzedieren. Wird freilich dem Allerweltsargument misstrauen, Kulturelles habe den Menschen schlechterdings etwas zu geben. Der Bewusstseinsstand, nach dem man dieser Argumentation zufolge sich richten muss, ist in Wahrheit eben derjenige, den eine Kultur, die ihrem eigenen Begriff genügt, zu durchbrechen hätte. Gar zu gern werden Angriffe gegen exponierte moderne Kunst gekoppelt mit Angriffen gegen Verwaltungen, welche angeblich die Groschen der Steuerzahler für Experimente vergeudeten, die jenen gleichgültig wären oder von ihnen abgelehnt würden. Diese Argumentation, meine Damen und Herren, ist scheindemokratisch. Ein Ableger jener totalitären Technik, welche unter Ausnutzung demokratischer Formen die Demokratie zu unterhöhlen trachtete. Was solche Sprecher der Volksseele hassen, ist selber in Wahrheit der demokratische Geist. Sie sympathisieren mit muffiger Reaktion. Während die gesellschaftliche Gesamtverfassung formale Gleichheit der Rechte garantiert, konserviert sie stets noch das Bildungsprivileg und gewährt darüber hinaus die Möglichkeit differenzierter und fortgeschrittener geistiger Erfahrung nur wenigen. Darum kommt beim Fortschritt geistiger Dinge zumal solchen der Kunst die Majorität zunächst nicht mit. Dieser Widerspruch erlaubt es dann den tödlichen Feinden allen Fortschritts, sich hinter die Rancune derer zu verschanzen, die gewiss ohne ihre Schuld ausgeschlossen sind vom lebendigen Ausdruck ihrer eigenen Sache. Gesellschaftlich unnaive Kulturpolitik muss diesen Zustand durchschauen und darf sich von der Angst vor manipulierten Mehrheiten nicht einschüchtern lassen. Gewiss kann der Widerspruch zwischen der demokratischen Ordnung und dem tatsächlichen Bewusstsein derer, die durch die Verhältnisse nach wie vor zur Unmündigkeit verhalten sind, nicht durch bloße Kulturpolitik weggeschafft werden. Aber die Demokratie durch Repräsentation, der schließlich auch die Experten in der Verwaltung kultureller Angelegenheiten ihre Legitimation verdanken, ermöglicht doch wenigstens einen gewissen Ausgleich, erlaubt es, Manöver zu verhindern, die der Barbarei dienen, indem sie den Gedanken an die objektive Wahrheit und Qualität von Gebilden korrumpieren durch den Appell an jene, welchen sie heute und hier unmittelbar gefallen sollen. Auf Kulturpolitik ist Benjamins schönes Wort vom Kritiker anzuwenden, welcher die Interessen des Publikums gegen das Publikum zu vertreten hat. Dazu aber ist der Experte unentbehrlich. Die Sehnsucht nach solchen, die über das Expertentum hinaus wären, markiert meist nur die Regression oder den Wunsch nach Technikern der Kommunikation, mit denen, eben weil ihnen das Verständnis der Sache selbst abgeht, bequemer auszukommen ist und die in ihrer eigenen Politik sich besser anpassen. Am Experten ist es, dem Gedanken von Richard Wagner gerecht zu werden, dass Kulturelles überhaupt seine Substanz an sich selbst hat und nicht an dem Wirkungszusammenhang, in den es gestellt wird. In kulturellen Dingen gibt es keine reine Unmittelbarkeit. Das Subjekt vermag nur durch die Vermittlung der sachlichen Disziplin hindurch sich auszudrücken, so wie sie einstweilen jedenfalls vom Experten repräsentiert wird. An den administrativen Stellen freilich liegt es, solche Experten auszusuchen, deren Autorität die der Sache ist und nicht die bloß personelle Prestige- oder Suggestivkraft. Unsicherheit und schlechte Irrationalität sind dabei unvermeidlich, allein schon deshalb, weil der selber ein Experte sein müsste, der entscheidet, wer Experten sind, ein fataler Zirkel. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. All das wäre entmutigend. Die ventilierten Vorschläge hätten etwas Flügellahmes, meinte ich nicht, das, was ich Ihnen entwickelt habe, noch einen Denkfehler enthält. Ich habe insofern nämlich der verbreiteten Gewohnheit mich anbequemt, an das wenigstens angeknüpft, was die herrschende Überzeugung ist, dass ich die Kategorien Kultur und Verwaltung als das nahm, wozu sie ja in der Tat durch die geschichtliche Entwicklung in weitem Maß geworden sind, als statische, diskret gegeneinander abgesetzte Blöcke, als bloße Gegebenheiten. Verharrt man bei dieser Konzeption, so bleibt man selber im Bann jener Verdinglichung, deren Kritik den Nerv aller triftigeren Besinnungen über Kultur und Verwaltung ausmacht. So verdinglicht beide Kategorien sind, beide sind es nicht ganz und gar, und beide weisen, wie noch die abenteuerlichste kybernetische Maschine, auf lebendige Subjekte zurück. Das bedeutet aber, dass das spontane, noch nicht ganz erfasste Bewusstsein, die Institutionen, innerhalb deren es sich äußert, immer wieder auch umfunktionieren kann. Die Garantien, die eine liberal-demokratische Ordnung dem Individuum bietet, sind hoffentlich einstweilen stark genug, dafür zu sorgen, dass das Individuum auch in der Institution und mit ihrer Hilfe zu deren Korrektur ein weniges beizutragen vermag. Wer der Verwaltungsmittel und Institutionen kritisch bewusst sich bedient, vermag stets noch etwas von dem zu realisieren, was anders wäre als bloß verwaltete Kultur, wofern er nur selber nichts nachlässt von den Forderungen der Spontaneität und Verantwortung, ohne die keine kulturelle Produktion gedacht werden kann. Die minimalen Unterschiede vom Immergleichen, die offen sind, vertreten wie immer auch hilflos das Ganze. In den Unterschied selbst, in die Abweichung hat sich Hoffnung zusammengezogen.